SWR 2 aktuell. Schönen guten Tag und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Urteil aus Karlsruhe. Verfassungsgericht stärkt Rechte von alleinstehenden Asylbewerbern. Haushaltsdebatte in Berlin. Bundestag debattiert über Etats für Arbeit und Soziales sowie Gesundheit. Und neue Statistik. Gewalt in Partnerschaften geht leicht zurück. Ich bin Florian Zelt. Wer zusammenlebt, der gibt nicht so viel aus wie jemand, der alleine lebt. Das ist klar. Aber ist das auch in einer Asylbewerberunterkunft so, in einer Sammelunterkunft? Nein, das ist es nicht, hat jetzt das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Und deswegen dürfen alleinstehenden Asylsuchenden auch nicht länger die Leistungen pauschal um 10% gekürzt werden, nur weil sie in einer Sammelunterkunft wohnen. Gigi Deppe berichtet aus unserer Rechtsredaktion.
Geklagt hatte ein Mann aus Sri Lanka, der hier geduldet wird. Er teilt sich das Zimmer mit einem Mann aus Guinea, den er vorher nicht kannte. Insgesamt leben in seiner Wohneinheit 6 Personen in 3 Zimmern. Küche und Bad nutzen sie alle zusammen. Seine Anwältin Eva Steffen schilderte das so.
Untereinander konnte er sich mit seinen Mitbewohnern nicht verständigen und hatte auch andere Vorstellungen daran, was an hygienischen Voraussetzungen für die Nutzung einer gemeinsamen Küche da sein sollte. Also er hatte weder den Kontakt zu den Menschen, die dort weiter untergebracht werden, noch die Möglichkeiten, gemeinsam zu kochen, wollte dies auch gar nicht.
Daher, so ihre Klage, sei es unzulässig, die Zahlung um 10% zu kürzen, ihm etwa im Monat statt gut 420 Euro nur rund 380 zum Leben zu zahlen. Alle Organisationen, die das Bundesverfassungsgericht daraufhin befragt hatte, von Amnesty bis zum UN-Flüchtlingshilfswerk, haben das ebenfalls so gesehen. Gemeinsames Wirtschaften zu unterstellen, das sei nicht in Ordnung. Das Karlsruher Gericht schließt sich dem jetzt an und verweist auf frühere Urteile zum Existenzminimum. Der Gesetzgeber habe zwar einen Spielraum bei der Beurteilung und das Verfassungsgericht würde den auch nur zurückhaltend kontrollieren. Aber die Berechnungen müssten jedenfalls schlüssig sein und realistisch. Hier bei den Bewohnern von Flüchtlingsheimen könne man nicht davon ausgehen, dass sie typischerweise mit anderen zusammen wirtschaften und daher Geld sparen. Der Gesetzgeber habe das nicht untersucht, sondern würde das einfach unterstellen. Für die Hilfsorganisation Pro Asyl ein großer Erfolg, so ihre Sprecherin Wiebke Judith. Denn beim Existenzminimum gehe es um die Menschenwürde.
Die Menschenwürde gilt für alle Menschen in Deutschland und entsprechend muss sie auch für geflüchtete Menschen garantiert werden.
Allerdings ordnete das Verfassungsgericht nicht an, dass es für alle Heimbewohner Nachzahlungen gibt. Nur der Mann, der geklagt hat, bekommt einen Nachschlag. Er hat inzwischen einen Minijob und erhält kein Geld mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Gigi Deppe, Karlsruhe.
Millionen Menschen können im neuen Jahr auf höhere staatliche Leistungen hoffen, denn nach der grundsätzlichen Einigung zwischen Ampelkoalition und der Union stimmte gestern Abend in Berlin auch der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat für das geplante Bürgergeld in seiner geänderten Fassung. Und heute folgte als erster Tagesordnungspunkt im Bundestag der Haushalt des zuständigen Fachministers, also der von Arbeitsminister Hubertus Heil. Mit mehr als 30% am Gesamtetat des Bundes ist es der mit Abstand größte Einzelposten. Kai Küstner berichtet.
Wer geglaubt hatte, mit der Einigung von Ampel und Union zum Bürgergeld würde ein Hauch von großer Koalition den Bundestag durchwehen und die Debatte ausschließlich von Harmonie geprägt sein, sah sich getäuscht. Zwar bekundete SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil:
Nach vielen Jahren der polarisierten Debatte um das System der Grundsicherung Hartz IV und gerade nach den letzten Wochen bietet dieser Weg, den wir gemeinsam gefunden haben, die Chance, eine gesellschaftliche Polarisierung zu entgiften.
Doch den einen oder anderen Seitenhieb gegen die Union konnte sich auch Hubertus Heil selbst nicht verkneifen. Zum Beispiel, als er auf die Abwesenheit des CDU-Partei- und Fraktionschefs in der Debatte hinwies.
Ich habe die Verlautbarung Ihres Fraktionsvorsitzenden in den letzten Tagen dazu gelesen. Wo ist er übrigens heute? Gut, dass es keine Meldeversäumnisse mit Sanktionen für Fraktionsvorsitzende gibt, sonst müssten wir ja um 10% kürzen.
Verweis darauf, dass Arbeitslose mit Sanktionen belegt werden, wenn sie im Jobcenter Termine nicht nachkommen. Friedrich Merz, kritisiert der SPD-Minister, habe nie über die Betroffenen selbst gesprochen in den letzten Wochen. Noch deutlich schärfere Töne schlägt der Grünen-Abgeordnete Andreas Odrich an, der bei den C-Parteien eine mit brutaler Kälte geführte Kampagne gegen Menschen in der Grundsicherung ausgemacht haben will.
Wenn es nur noch darum geht, die Gesellschaft gegen arme Menschen aufzuwiegeln, hat das nichts mit einem christlichen Menschenbild zu tun.
tun.
Die Union hingegen lobt sich selbst dafür, die aus ihrer Sicht weitreichendsten Auswüchse des Bürgergelds verhindert zu haben. Also etwa mit der Abschaffung einer Schonfrist dafür gesorgt zu haben, dass Leistungsempfänger, die sich nicht an Vorgaben halten, vom ersten Tag an sanktioniert werden können.
Und deswegen haben wir als Union dafür gesorgt, dass es zu keinem Systemwechsel kommt, so wie er im Gesetzentwurf ja ursprünglich auch beabsichtigt war. Ein bedingungsloses Grundeinkommen kommt nicht.
Ein Satz des CSU-Politikers Stefan Stracke, der gerade die SPD an ihrer empfindlichsten Stelle trifft. War es doch ihr Herzensanliegen, das ungeliebte Hartz IV zu überwinden und zu verdeutlichen, dass das Bürgergeld mehr sei als ein verkapptes Hartz IV mit neuem Namen.
Mit diesem neuen Ansatz, mit dem Bürgergeld, setzen wir auf Weiterbildung und Qualifizierung. Wir sorgen dafür, dass Menschen einen Abschluss nachholen können, um dauerhaft am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die Linkspartei hingegen findet, das Bürgergeld sei eben doch nichts anderes als Hartz IV mit leichten Verbesserungen.
Doch das Vermittlungsverfahren hat das Gesetz nicht besser, sondern schlechter gemacht. Und das ist schade, meine Damen und Herren.
So die linken Politikerin Gesine Lötsch. Die AfD und ihre Sozialpolitikerin Ulrike Schielke-Ziesing lehnen das Bürgergeld ab.
Und ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die jeden Morgen aufstehen, um sich ihr Einkommen selbst zu erarbeiten.
Das Bürgergeld macht aber eben nur einen Teil des über 160 Milliarden Euro schweren Haushalts im Bereich Arbeit und Soziales aus. Der größte Batzen davon wird für die Rente aufgewendet. Hier sei eine Notoperation nötig, meint die FDP-Politikerin Claudia Raffelhüschen, die sich unter anderem ein flexibleres Renteneintrittsalter wünscht.
Denn selbstverständlich sollte ein Dachdecker nicht mit 60 Jahren noch weiterarbeiten. Andere Berufsgruppen könnten und wollten das aber durchaus.
Und bei der Gelegenheit den Bundesarbeitsminister zu einem Gespräch über die Rente einlud. Auch nach dem Bürgergeldkompromiss also wird Hubertus Heil gerade in Zeiten der Krise noch genügend Baustellen zu bearbeiten haben.
Ein Bericht von Kai Küstner. Es ist 12.12 Uhr. Sie hören SWR 2 aktuell am Donnerstagmittag. 143.000. So viele Fälle von Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften sind im vergangenen Jahr in Deutschland registriert worden. Nach rund 146.600 Delikten im Jahr 2020, also etwas weniger Fälle. Ob die Frauenhäuser diesen leichten Rückgang in ihrer Arbeit bemerken, darüber spreche ich gleich mit der Vorstandsvorsitzenden des Vereins Frauenhauskoordinierung. Vorher schauen wir auf die Zahlen, die das Bundeskriminalamt, das Bundesinnen- und das Familienministerium heute vorgestellt haben. Mario Kubina berichtet.
Stündlich werden in Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften. Diese Zahl nennt Bundesfrauenministerin Lisa Paus bei der Vorstellung von Daten aus der Kriminalitätsstatistik 2021. Für viele Frauen sei ihr Zuhause ein Ort der Bedrohung, sagt die Grünen-Politikerin. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD sagt, Gewalt in der Partnerschaft fängt nicht erst mit Übergriffen an oder wenn jemand ernsthaft verletzt wird. Auch Bedrohungen oder Stalking gehörten dazu. Also wenn Ex-Partner Frauen nachstellen und sie bedrängen. Vergangenes Jahr wurden mehr als 143.000 Fälle von Gewalt in Partnerschaften erfasst. Etwas weniger als im Jahr davor, aber im Schnitt der letzten 5 Jahre hat sich das Problem vergrößert. 4/5 aller Opfer sind Frauen. Es geht beispielsweise um Körperverletzungen wie Ohrfeigen oder Tritte, um sexuelle Übergriffe und in einigen Fällen auch um Mord und Totschlag. Und tatsächlich dürfte die Gewalt in Partnerschaften ein deutlich größeres Ausmaß haben, als in der Statistik erkennbar wird. Darauf weist Holger München, der Chef des Bundeskriminalamts. Denn erfasst werden nur Taten, von denen die Polizei erfährt. Deshalb ruft Münch Opfer dazu auf, Anzeige zu erstatten, damit die Polizei ermitteln kann.
Und über das Thema spreche ich mit Katrin Frank. Sie ist im Vorstand des Vereins Frauenhauskoordinierung und Referentin für Frauen im Paritätischen Gesamtverband. Etwas weniger Fälle von Gewalt also in der Partnerschaft im vergangenen Jahr nach einem Anstieg im ersten Corona-Jahr. Frau Frank, spiegeln sich diese Zahlen auch in Ihrer alltäglichen Arbeit wider?
Also wir können sagen, in den Fachberatungsstellen und Frauenhäusern, dass sich da die Arbeit eher zugespitzt hat in den vergangenen Jahren. Sie haben es angesprochen, die Pandemie, die hat durchaus ihre Spuren hinterlassen. Also wenn wir über die Beratungsstellen sprechen, da standen von Anbeginn der Corona-Pandemie die Kolleginnen unter besonderem Druck. Es war halt gerade auch, um die Frauen zu erreichen, die in häuslicher Quarantäne sind, war es notwendig, möglichst schnell und niedrigschwellig auf Online-Beratung umzustellen. Also wenn der Täter im Nebenzimmer sitzt und die gewaltbetroffene Frau nicht das Haus verlassen kann, dann müssen Beratungen auch durch Chat- oder Mail-Austausch geführt werden können.
Als Sie die Zahlen vorhin gehört haben, weniger angezeigte Fälle von Gewalt in Partnerschaften im vergangenen Jahr, was haben Sie da gedacht? Hat Sie das überrascht?
Mich hat es etwas überrascht, weil unsere Praxiserfahrungen mit den Beratungsstellen einfach so sind und auch mit den Frauenhäusern, dass es nach wie vor natürlich regional und jahreszeitlich unterschiedlich immer noch einen großen Zulauf gibt und die Beratungsfälle auch relativ vielschichtig sind. Es gibt auch Frauen mit besonders vulnerablen Bedarfen und wir haben noch keine Entspannung im System bemerkt.
Was sind das für Frauen, die sich an Sie wenden? Kommen die aus allen Schichten der Bevölkerung? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Also Gewalt gegen Frauen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es betrifft eben Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das ist uns sehr wichtig zu betonen. Was uns allerdings große Sorge bereitet, das ist, dass gerade nach einem Frauenhausaufenthalt 2/3 aller ehemaligen Bewohnerinnen im SGB-II-Bezug leben. Das hat vor allem damit zu tun, dass viele Frauen die häusliche Gewalt erfahren, oft durch ihre Gewalterfahrung ein ohnehin schon recht zurückgezogenes Leben führen oder stark vom Partner kontrolliert werden oder wurden. Ja. Viele waren schon vor ihrem Aufenthalt im Frauenhaus nicht berufstätig oder nur geringfügig beschäftigt und vielen ist gerade halt während eines Frauenhausaufenthalts, der oft auch mit einem Ortswechsel verbunden ist oder aus Sicherheitsgründen es nicht möglich ist, den Frauen ihrer Arbeit nachzugehen.
Sie helfen ja den Frauen, die Folgen von Gewalt und Missbrauch zu überwinden. Aber wie funktioniert das, wenn oftmals überhaupt gar keine Plätze mehr frei sind in den Frauenhäusern?
Ja, dann muss weiter verwiesen werden und das ist einfach ein großes Problem. Also in Deutschland fehlen laut den Vorgaben der Istanbul-Konvention derzeit rund 14.000 Frauenhausplätze. Noch wichtiger aber, als jetzt die reine Zahl zu nennen und irgendwie auszubauen, ist die Art der Plätze. Behinderte Frauen etwa, die sind in besonderem Maße von Gewalt betroffen und wir brauchen dringend im System barrierefreie Frauenhausplätze. Ein anderes Problem ist, dass nicht alle Frauenhäuser Mütter mit älteren Söhnen aufnehmen. Und deswegen brauchen wir ganz, ganz dringend auch Frauenhäuser mit entsprechenden Apartmentstrukturen. Und was ganz oft vergessen wird und uns besonderes Anliegen ist, in Deutschlands Frauenhäusern leben aktuell mehr Kinder als Frauen. Und diese Kinder, die gilt es ebenfalls als Zielgruppe zu begreifen. Also es braucht dringend mehr pädagogisches Personal und eine gezielte Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort.
Heute Abend haben wir bei SWR 2 aktuell Bundesfamilienministerin Paus in unserem Tagesgespräch. Was würden Sie ihr sagen?
Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen dringend eine bessere Finanzierung der Strukturen. Wir brauchen eine bundeseinheitliche Finanzierung auf gesetzlicher Grundlage. Aktuell ist es so, dass die Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen auf einer Vielzahl von Finanzierungsquellen fußt. Ja? Überwiegend auf der Grundlage sogenannter freiwilliger Leistungen der Länder und Kommunen. Das bedeutet, da hängt viel vom politischen Willen ab. Teilweise wird jährlich neu verhandelt. Mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage im Bund, in den Ländern und in den Kommunen muss ich Ihnen ja nicht sagen, was das mit Blick auf Haushaltskürzungen für das Hilfesystem bedeuten kann.
Katrin Frank, sie ist im Vorstand des Vereins Frauenhaus Koordinierung und Referentin für Frauen im Paritätischen Gesamtverband. Und wir schauen jetzt nach China, denn dort hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen den höchsten Wert seit Pandemiebeginn erreicht. In Zahlen heißt das mehr als 30.000 Neuinfektionen an einem Tag, wohlgemerkt bei 1,4 Milliarden Einwohnern. Trotzdem eine hohe Zahl für ein Land, das ja eigentlich eine Null-Covid-Politik verfolgt. Und darüber spreche ich mit Benjamin Eisel, unserem Korrespondenten in Peking. Herr Eisel, welche Maßnahmen plant denn die Staats- und Parteiführung jetzt als Reaktion auf diese für Chinesen Verhältnisse, hohe Zahl der Neuinfektionen. Womit müssen die Menschen rechnen?
Es sind die üblichen Maßnahmen, die auch schon die vergangenen ja fast 3 Jahre angewandt wurden, wenn es Ausbrüche gab. Also Massentests von ganzen Millionen Städten, Reiseverbote, Ausgangsverbote, harte Lockdowns. Fabriken werden geschlossen, Büros werden geschlossen, Läden werden geschlossen und die Menschen werden gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und das ist jetzt auch wieder für Millionen Menschen in China an der Tagesordnung.
Welche Städte oder Gegenden sind denn besonders davon betroffen? Diese ganzen Maßnahmen, die Sie gerade angesprochen haben, die sollen ja flächendeckender greifen als bisher. Ist das so?
Ja, also wir hatten ja zuletzt so hohe Zahlen im Frühjahr, knapp 30.000 Neuinfektionen an einem Tag. Das war zu der Zeit, als dieser große Ausbruch in Shanghai war und die 25-Millionen-Metropole wurde daraufhin in einen harten Lockdown versetzt für 2 Monate. Der Unterschied zu heute ist, dass damals die meisten dieser Fälle in einer Stadt waren, nämlich in Shanghai. Heute ist es so, dass diese über 30.000 Neuinfektionen im ganzen Land verteilt gezählt wurden und das heißt, dass an sehr vielen Orten, in sehr vielen Städten, an sehr vielen Stellen Lockdowns in irgendeiner Art und Weise greifen. Unter anderem auch hier in Peking, wo ich mich befinde, aber auch in der Millionenmetropole Guangzhou im Süden Chinas. In Zhengzhou, wo die größte iPhone-Fabrik der Welt sich befindet, soll ab morgen ein Lockdown gelten. Also in sehr vielen Städten, in allen Landesteilen gibt es Ausbrüche. Und das macht es ja eben dementsprechend den Behörden das Ganze viel schwieriger, gegen diese Ausbrüche vorzugehen.
Was bedeuten denn diese drastischen Maßnahmen für Sie und Ihre Arbeit als ARD-Korrespondent in Peking?
Also für die Menschen in Peking allgemein bedeutet es, wir sollen nicht mehr vor die Tür gehen. Die Stadtregierung schickt uns regelmäßig SMS. Wir sollen regelmäßig PCR-Tests machen. Die Büros sind geschlossen, die Läden sind geschlossen. Diese ganze Stadt hier wirkt komplett ausgestorben. Hier leben ja mehr als 22 Millionen Menschen. Wenn man jetzt hier aus dem Fenster blickt, es ist wirklich ausgestorben. Hier ist eine 8-spurige Straße, da fährt kaum ein Auto vorbei. Das ist die Situation in Peking. Für unsere Arbeit heißt das, ja, dass wir auch nicht mehr Interviewpartner treffen können. Und die größte Einschränkung ist eigentlich, dass das Reisen im Land so schwierig geworden ist. Ich bekomme aus dem größten Bezirk Pekings, Chaoyang, hier gibt es die meisten Fälle in China. Wenn ich jetzt irgendwo hinreise und meine Corona-App vorzeige, dann steht da, dass ich aus diesem Bezirk komme. Das heißt, Hotels werden mich nicht nehmen. Ich werde vermutlich in Quarantäne gesteckt. Und die größten Probleme habe ich dann, wenn ich zurückreisen will nach Peking. Also das Arbeiten hier vor Ort ist sehr schwierig geworden.
Eine enorme Belastung also, nicht nur für die Menschen, auch für die chinesische Wirtschaft, die ja massiv in der Krise steckt. Ist denn abzusehen, wie lange das Regime an dieser sogenannten Null-Covid-Politik noch festhalten wird?
Es gibt tatsächlich keine Exit-Strategie aus dieser Null-Covid-Politik. Wir haben große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Eigentlich wollte die Staats- und Parteiführung, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 5,5% wächst im Vergleich zum Vorjahr. Da sagen eigentlich alle Beobachter, das ist überhaupt nicht mehr möglich. Die Wachstumszahl in diesem Jahr wird deutlich darunter liegen, wegen dieser ganzen Lockdowns. Die Leute sind unzufrieden im Land, sind genervt, verärgert, sind müde von den täglichen Tests, von den Lockdowns. Da könnte man meinen, ja, vielleicht müsste man jetzt langsam davon abrücken. Aber die Staats- und Parteiführung hat diese Null-Covid-Politik als die überlegene Strategie erklärt, gegenüber der Strategie der meisten anderen Länder, nämlich mit dem Virus zu leben. Und zwar mit der Begründung, dass man es schafft, Menschenleben zu retten. Das ist der eine Grund, warum man hier nicht rauskommt. Also diese Stilisierung zu einer ideologischen Frage. Und dann gibt es ein weiteres Problem, nämlich viele Menschen in China sind nicht geimpft, vor allem alte Menschen. Und hier ist einfach die große Sorge, wenn man jetzt öffnet und lockert, dass das Virus sich unkontrolliert verbreitet, das Gesundheitssystem kollabiert und einfach sehr, sehr viele alte Menschen sterben werden.
Benjamin Eisel, unser Korrespondent mit Informationen aus Peking. Sie haben mit gemäßigten Tönen die Weltöffentlichkeit überrascht im August vor einem Jahr, kurz nachdem sie die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen hatten, die radikal-islamischen Taliban. Nur wenn die Taliban für etwas nicht bekannt sind, dann für gemäßigtes Vorgehen. Versprechen hin oder her geglaubt hat ihnen sowieso kaum jemand. Deswegen ist das jetzt auch nicht überraschend, wenn wir hören, dass 15 Monate nach der Machtübernahme die Taliban mehrere Menschen ausgepeitscht haben sollen, öffentlich in einem Stadion in Afghanistan. Franziska Amler berichtet aus Neu-Delhi.
Zwischen 21 und 39 Peitschenhiebe mussten die Männer und Frauen über sich ergehen lassen. Mehrere Medien berichten von hunderten Zuschauern, die aber nicht fotografieren oder filmen durften. Auf Twitter teilte das oberste Gericht der Islamisten mit:
14 Personen, darunter 3 Frauen, wurden in einem Fußballstadion in Loga in Anwesenheit von Gelehrten, Behörden und der Bevölkerung für verschiedene Sünden wie Ehebruch, Raub und andere Formen der Korruption ausgepeitscht.
Es ist eine Entwicklung, die sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat. Europaparlamentspräsidentin Roberta Metsola beklagte erst vor wenigen Tagen eine zunehmende Unterdrückung von Frauen in Afghanistan und zeichnete ein düsteres Bild.
15 months after the fall of Kabul, women are increasingly being squeezed out of public life.
15 Monate nach dem Fall von Kabul werden Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Leben verdrängt und ihnen der Zutritt zu öffentlichen Räumen verweigert. Berichte aus Kandahar deuten darauf hin, dass die Welt bald wieder Zeuge von öffentlichen Hinrichtungen, Steinigungen, Auspeitschungen und Amputationen zu Strafzwecken sein wird.
Nun also die öffentliche Auspeitschung im Stadion. In einer Mitteilung des Gerichts hieß es zur Begründung, der oberste Führer der Taliban habe jüngst Richter getroffen und erklärt, dass sie Strafen in Übereinstimmung mit dem Scharia-Recht verhängen sollen. Zudem kursieren schon seit Monaten im Internet Aufnahmen von Taliban-Kämpfern, die Menschen auspeitschen, weil diese in ihren Augen gegen die Norm der Scharia verstoßen haben. Der Schritt könnte eine Rückkehr zu den harten Praktiken der Taliban-Herrschaft in den 90er Jahren bedeuten. Darauf deutet auch die zunehmende brutale Unterdrückung der Frauen hin. Trotz anfänglicher Versprechen, ihre Rechte zu schützen, würden jahrelange Fortschritte wieder zunichte gemacht werden, sagte Europaparlamentspräsidentin Metsola.
The Taliban want women to be invisible. We want them.
Die Taliban wollen, dass Frauen unsichtbar sind. Und bis sie ihren rechtmäßigen Platz in der Gesellschaft wiedererlangen können, werden wir ihrer Stimme weiterhin Gehör verschaffen.
Eine Reportage von Franziska Amler um 12.26 Uhr. Spritpreis auf Mehrmonatstief, meldet heute der ADAC und ergänzt, dass sich Tanktourismus deshalb kaum noch lohnt, weil die Unterschiede bei den Spritpreisen zum Beispiel zu Frankreich nicht mehr so groß sind wie noch vor einigen Wochen. Bevor wir in die Analyse gehen mit SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, erstmal die Frage, Herr Wegmer, wie teuer ist denn Sprit heute in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?
Ja, unsere SWR-Datenjournalisten haben ein Werkzeug programmiert, das steht auch online für alle zugänglich auf swr.de und mit dem kann man tagesaktuell mittlere Spritpreise für ganze Bundesländer nachschauen, aber auch für einzelne Gemeinden. Baden-Württemberg im Augenblick stand heute 9 Uhr, Super 1,81 Euro und Diesel 1,86 Euro. So ein Preisniveau bei Diesel hatten wir zuletzt vor fast einem Dreivierteljahr und in Rheinland-Pfalz ist Super im Mittel sogar noch einen Cent günstiger und Diesel 2. Hier liegen einfach besonders viele Regionen unter dem Bundesdurchschnitt. Das Ganze aber übrigens immer versehen mit extremen Schwankungen. Ein Beispiel, die Gemeinde Dichtelbach im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen 24 Stunden sind dort für E10 einmal 2,33 Euro aufgerufen worden, aber auch 1,66 Euro.
Im Mittel ist der Spritpreis also deutlich gesunken, auch bundesweit. Woran liegt das denn? Sparen wir auch beim Autofahren am Sprit?
Ja, eine Umfrage von heute des Bundesverbandes aller Verbraucherzentralen legt das tatsächlich nahe. Viele Deutsche verzichten auch auf nicht absolut notwendige Autofahrten. Außerdem, das sagt heute der ADAC, achten wir gleichzeitig beim Tanken wieder mehr auf den Preis als früher, also kurbeln auch den Wettbewerb stärker an. Und drittens, vor allem ist ja der Dieselpreis prozentual am stärksten gesunken. Hier gab es zwischendurch eine starke Nachfrage, die hat den Preis steigen lassen, weil die Industrie kurzfristig von russischem Gas auf Diesel ausgewichen ist. Das lässt jetzt nach, dieser Effekt, also fällt auch der Dieselpreis deutlich.
Und auch der Ölpreis fällt. Wie stark beeinflusst das denn im Moment den Spritpreis?
Im Spritpreis steckt gar nicht so viel Rohöl, wie wir immer denken, vor allem in Deutschland nicht, durch den vergleichsweise großen Steueranteil. Trotzdem hat das natürlich auch einen Effekt, wie Sie andeuten. Die weltweite Nachfrage nach Rohöl sinkt. Viele Länder bereiten sich auf eine Rezession vor. Die Konjunktur in den USA schwächelt und Chinas Wirtschaft hat Probleme. Das haben wir auch gerade eben gehört, wegen der vielen Corona-Lockdowns. Das alles sind Gründe für einen fallenden Rohölpreis. Außerdem hat sich der Euro wieder etwas stabilisiert im Vergleich zum Dollar. Und weil Erdöl immer in Dollar gehandelt wird, macht sich ein stärkerer Euro beim Einkaufen also auch positiv beim Preis bemerkbar.
Also mal kurz rüberfahren nach Frankreich zum Tanken oder eher nicht. Lohnt sich also Tanktourismus noch?
Nee, lohnt sich nicht, so wie Sie es in der Anmoderation auch schon angedeutet haben. Heute ist ja auch noch der Tankrabatt in Frankreich deutlich reduziert worden. Ich habe mir am Vormittag ein paar aktuelle Preise von Tankstellen in Straßburg angeschaut. Die liegen fast alle über dem Mittel für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und zum Beispiel aus rheinland-pfälzischer Sicht Luxemburg interessant. Da liegt dann Diesel noch etwas unter unserem Preis, aber jetzt nicht so sehr, dass sich dafür weitere Fahrten lohnen würden. Schauen wir noch kurz auf den DAX. Wie fast alle Börsen ist heute auch der DAX im Plus, einfach weil die Fed gestern in einem Protokoll angekündigt hat, mit den Zinserhöhungen langsam zu machen. Heißt für den DAX plus 0,9%, 14.550 Punkte.